Alexa Hennig von Lange, am heutigen Tage 1973 geboren, wurde mit ihrem Debütroman Relax zu einer der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation. Seitdem hat sie zahlreiche Erzählungen, Theaterstücke und Jugendbücher geschrieben. 2002 wurde sie mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Bekannte Romane von ihr sind unter anderem Risiko, Peace, Kampfsterne, Die karierten Mädchen und Zwischen den Sommern. Die Schriftstellerin lebt mit ihrem Mann und ihren 5 Kindern in Berlin. Und jetzt ist sie mit Relaxed Vegan, ihrem ersten Kochbuch, hier bei Mission Energiewende zu Gast, unserem Klimapodcast bei Detektor FM. Ich bin Ida Lebetjew und sage herzlich willkommen, Alexa Hennig von Lange. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, vielen Dank.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Im Untertitel von deinem Buch heißt es, wie ich zurück zum Genuss fand. Warum ist Genuss so wichtig? Was bedeutet dir Essen?
Ich versuche mich da kurz zu fassen. Ich bin aufgewachsen am Stadtrand von Hannover in einer Siedlung, die, würde ich sagen, intellektuell alternativ geprägt war. Das heißt, damals ging es in meiner Kindheit schon sehr um Ernährung, sehr um Umweltschutz, sehr um Nachhaltigkeit. Es wurde das eigene Gemüse in den Gärten oftmals angepflanzt und wenn da nichts gepflanzt werden konnte, dann wurde regionales Gemüse auf dem Markt gekauft. Es gab wenig Fleisch und gleichzeitig habe ich als kleines Kind und Mädchen schon von meiner Mutter gelernt, wie viel Freude es macht zu kochen. Weil meine Mutter sehr, sehr gerne und sehr raffiniert gekocht hat und das mit einer großen Leichtigkeit und Freude. Und von daher hatte das Kochen und das Essen schon immer einen wichtigen Anteil in meinem Leben und hat es auch jetzt wieder.
Du sagst jetzt wieder, weil dazwischen gab es Jahrzehnte, in denen das ein bisschen anders gelaufen ist.
Genau, also tatsächlich ist es ja fast verwunderlich, dass ich in einem Milieu aufgewachsen bin, in dem gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit und pflanzenbasierte Kost und köstliches Essen im Grunde genommen alltäglich war und wichtig war und schön war. Ich mich dann davon aber ab meiner Jugend mit 14, 15 Jahren davon abgetrennt habe. Ich habe eine Magersucht entwickelt und habe im Grunde genommen kaum noch etwas gegessen und habe Angst vor dem Essen bekommen und habe, ja, vielleicht war das mein Versuch, mit der immer größer und immer komplexer werdenden Welt einfacher umzugehen, indem ich mich im Grunde genommen, indem ich das mir versage, was mich auch nährt. Und so habe ich aus dieser Magersucht kommend eben 30 Jahre lang fast Diät gehalten, um eben, ja, weil ich keinen richtigen Bezug mehr zum Essen gefunden habe. Und erst in dem Augenblick, wo ich mich wieder bewusst mit Ernährung befasst habe, habe ich auch wieder Zugang zu der Schönheit des Essens bekommen, zu der eher pflanzenbasierten Ernährung und habe überhaupt wieder einen Begriff davon bekommen, was es heißt, sich zu ernähren und wie sehr mich und wahrscheinlich jeden Menschen die Beziehung, die er zum Essen hat, auch sein Leben mitbestimmt, seine Beziehung mitbestimmt, seine Beziehung, die er zur Welt hat, mitbestimmt.
Wie kam es dann dazu? Also wenn man so ein gespaltenes Verhältnis hat, sich da wieder ranzuwagen, ist ja auch ein besonderer Wendepunkt. Wie ist das dazu gekommen?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil ich im Grunde genommen davon ausgegangen bin, dass ich mein Leben lang weiter Diät halten werde. Nicht, weil ich magersüchtig war, sondern weil mein gesamter Organismus, weil meine Einstellung so geprägt war davon, dass Essen gefährlich ist. Und ich das als normal empfunden habe, dass ich ein gespaltenes Verhältnis zum Essen habe. Und in dem Augenblick, in dem mir plötzlich tatsächlich bewusst geworden ist, in dem ich mir bewusst gemacht habe, ich habe ein kompliziertes Verhältnis zum Essen, ist überhaupt die Öffnung da gewesen, auch eine Lösung dafür zu finden. Und ich bin eines Tages in dem Bioladen spazieren oder einkaufen gegangen, in dem meine Familie und ich jeden Tag einkaufen. Und da stehen ja immer diese schönen Aufsteller mit kleinen Kochbüchern. Und ich bin an diesem Kochbuchaufsteller vorbeigegangen, wie ich jeden Tag an diesem Aufsteller vorbeigegangen bin. Und plötzlich, ich kann es nicht anders beschreiben, habe ich hinter mir diese Stimme gehört, die gesagt hat, nimm mich mit, nimm mich mit. Und ich habe mich umgedreht und habe auf diesen Kochbuchständer geguckt. Und da war ein Kochbuch, das eben sich mit Intervallfasten beschäftigt hat, aber auch mit pflanzenbasierter Ernährung. Und dieses Buch, ich habe nie ein Kochbuch gekauft, habe ich genommen und habe es mit nach Hause genommen, habe es am Abend noch durchgelesen und überhaupt wieder diesen Zugang zum Essen bekommen. Und ich habe ein Gefühl dafür bekommen, dass Essen mir etwas Gutes tun will. Und das war im Grunde genommen die Initialzündung, um mich damit überhaupt wieder zu beschäftigen.
Heute sagst du, Schreiben und Kochen sind wie Einatmen und Ausatmen. Warum hängt das für dich so zusammen? Du bist ja erfolgreiche Schriftstellerin. Warum ist das so nah beieinander für dich?
Das hängt auch wieder mit dem zusammen, was ich gerade sagte, weil ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch oder solange die Kinder in der Schule sind und ich schreibe an meinen Romanen. Das heißt, in meinen Romanen folge ich meinen Hauptfiguren in all dem, was sie erleben. Ich durchlebe ihre Gefühle, ihre Gefühlszustände. Ich leide mit ihnen, ich freue mich mit ihnen, ich zittere mit ihnen. Und all diese chemischen Prozesse finden mehr oder weniger auch in meinem Körper statt. Und gleichzeitig ist es natürlich ein enormer Energierausch, in dem ich mich befinde, während ich schreibe. Und irgendwann habe ich ganz stark den Eindruck, dass ich jetzt mal vom Schreibtisch aufstehen müsste, um mir wieder etwas zuzuführen. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Ich habe gemerkt, seitdem ich mich wieder bewusst ernähre, indem ich kein kompliziertes Verhältnis mehr zum Essen habe, ist es mir anders möglich zu schreiben. Also ich kann auch meine Bücher anders ernähren. Der Kreislauf zwischen Ernährung und Kreativität oder schöpferischer Leistung hat immens zugenommen und es ist eine Ruhe entstanden, weil ich mich nicht mehr mit dem Hungern, mit der Entsagung beschäftigen muss, sondern ich kann in die Küche gehen, ich kann eine Möhre in die Hand nehmen, ich kann Getreide kochen, ich kann Reis kochen, ich kann Kräuter hacken und all das, was ich gerade noch am Schreibtisch erlebt habe, tritt in den Hintergrund und es entsteht eine große Selbstverständlichkeit in dem, was ich da tue und es kommen neue Impulse, die mir sagen, wie jetzt auch meine Geschichte weitergeht. Also insofern ist das alles ein Komplex.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die rät ja, wir sollen viel Gemüse essen, viel mehr Hülsenfrüchte und Nüsse, als wir es als Gesellschaft zurzeit tun. Sie empfiehlt, möglichst wenig Fleisch und Milch zu konsumieren und natürlich viel Wasser zu trinken, weil das wohl gut fürs Klima und für unsere Gesundheit ist. Jetzt hast du dich ja entschieden, vegan zu leben. Wie bist du da rangegangen? Also warum erstmal und wie bist du rangegangen?
Also dazu muss ich sagen, dass ich die vegane Ernährung nicht dogmatisch sehe. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass wenn ich ein Stück Käse sehe, ich auch ein Stück Käse esse. Wenn ich eingeladen bin und es wurde mit Fleisch gekocht, kann es durchaus passieren, dass ich ein Stück Fleisch esse und das würdige. Und es ist für mich in Ordnung. Damit zerstöre ich meinen Veganismus nicht, sondern ich würdige, dass jemand anders für mich Essen gemacht hat. Ich würdige, dass da ein Stück Käse liegt. Grundsätzlich ernähre ich mich aber pflanzenbasiert. Und der Grund ist natürlich A, ein gesundheitlicher Aspekt. es ist uns im Grunde genommen das Wissen darüber verloren gegangen, wie immens die heilenden Kräfte von Gemüse, von Kräutern, von Getreide, von Hülsenfrüchten ist, was wir unserem Körper Gutes zuführen können, ohne dabei das Klima immens zu belasten, ohne Tiere auszubeuten, Tierleid zu erzeugen. Es schützt mich, es schützt die Umwelt und insofern macht es für mich absolut Sinn und es ist schön für mich, dass ich mir und meiner Familie etwas Gutes tun kann und das Verhältnis, was ich zu mir, zu meiner Gesundheit habe, spiegelt sich doch im Außen wieder. Das heißt, mein Verhältnis verändert sich zur Welt, es verändert sich innerhalb meiner Beziehungen, weil ein Gleichgewicht entstanden ist zwischen, was ich mir zuführe und was ich wieder abgebe.
Jetzt ist es ja aber auch so, dass nicht alle veganen Lebensmittel auch klimaschonend sind. Also du schreibst ja, du möchtest gern Rezepte dem Publikum geben, die das Klima schonen. Aber ich habe vorhin einfach mal nachgeguckt, Kakao, wenn man Kakao herstellt, wird, glaube ich, pro Kilogramm Kakao werden 27.000 Liter Wasser verbraucht. Ich fand's irre. Also mehr als bei Avocados und anderen Lebensmitteln. Oder wenn man an Mandeln denkt, die aus Kalifornien hergeflogen werden müssen, damit ich sie im Supermarkt aus dem Regal ziehen kann. Wie gehst du mit sowas um? Also hast du da irgendeinen Weg, den du anderen mitgeben kannst?
Also ich kenne jetzt die Zahlen leider nicht mehr, weil ich mir das nicht alles merken kann. Ich weiß es nur bei der Avocado, aber da kann ich auch nicht die genaue Zahl sagen. Nur wenn man sich die Zahlen ansieht, und das kann man gerne mal googeln, was eine Avocado an Wasser verbraucht, um heranzuwachsen im Verhältnis zu einem Rindersteak, bläst einem das die Ohren weg. Das steht in keinem Verhältnis. Und deshalb würde ich immer sagen, es ist besser, erstmal eine Avocado zu essen. Und es ist wieder nur ein kleiner evolutionärer Schritt in der Menschheitsentwicklung. Das heißt, nach der Avocado kommt womöglich auch wieder etwas. Aber ich finde es erstmal wichtig, sich überhaupt über diese Zahlen und über dieses Leid bewusst zu werden und über diese Kreisläufe, in denen wir uns befinden und die wir selbstverständlich annehmen. Und es ist ja schon erstaunlich, wenn man anfängt, sich ein wenig mit Ernährung auseinanderzusetzen und nur mal zu hinterfragen, muss das, was hier auf meinem Teller liegt, wirklich dort liegen oder gibt es eine Alternative? Dann öffnet man sich ja überhaupt erstmal den Möglichkeiten und kommt womöglich auch an Informationen, die man vorher nicht gewusst hat. Das heißt nicht, dass mein Essen immer ein total politisches ist, ja, sondern es ist ein Bewusstsein, für das ich dankbar bin, weil ich Anteil nehme an dem, was unseren Weltenlauf mitbestimmt.
Jetzt sind wir beide Mütter. Ich habe gelesen, du hast 5 Kinder. Davon leben, glaube ich, noch 3 zu Hause und werden mitversorgt. Jetzt hat ja jeder Mensch einfach auch seine Vorlieben. Und ich kann mir vorstellen, bei einer großen Familie ist es dann so, der eine isst nur Kartoffeln, der andere will nur Nudeln, der nächste mag keinen Reis, wie auch immer. Hat doch jeder so seine Besonderheiten. Wie geht ihr damit um? Ernährt ihr eure Kinder vegan oder kriegen die Fleisch oder sollen sie, wollen sie? Wie macht ihr das?
Na, ich, also erstens kenne ich das sehr gut, und wahrscheinlich gehe ich sehr schlecht mit dem Thema um. Wer isst was? Weil ich koche dann immer alles. Da muss ich noch nacharbeiten. Nee, wir ernähren unsere Kinder nicht vegan, weil sie sind viel unterwegs, sie sind mit Freunden unterwegs, sie essen in der Schule. Und wer sich vegan ernährt oder fast vegan ernährt, weiß, man muss sich Vitamin B12 zuführen, weil das der Körper nicht selbst erzeugen kann und weil das über die pflanzenbasierte Ernährung nicht ausreichend aufgenommen wird. Das heißt, ich kann hinter meinen Kindern nicht herrennen und jeden Tag sagen, hast du deine Vitamin B12-Kapsel genommen? Aber sie bekommen mit, womit wir uns zu Hause auseinandersetzen, was wir wichtig finden. Und so bildet sich ja ein Bewusstsein. Und es wird ja sozusagen eine Basis gelegt. Und unsere Kinder können sich entscheiden, inwiefern sie das für sich nutzen. Und ich sehe es nur bei meinen großen Kindern, die 21 und 25 Jahre alt sind, die sich selbstverständlich ich sage mal, nicht 100% vegan ernähren, aber womöglich nur noch 10% Fleisch in ihrer Ernährung haben. Und das ist wunderbar. Wie gesagt, ich sehe das nicht dogmatisch. Ich finde es einfach schön, wenn man Bescheid weiß. Und das Gleiche gilt auch für unsere kleinen Kinder, die eben in die Grundschule gehen. Und gerade in der Grundschule sieht man doch, dass immer mehr Kinder bereits mit diesem Bewusstsein aufwachsen, dass man nicht unbedingt die ganze Zeit in einen riesen Burger beißen muss. Und insofern sind unsere Kinder da auch nicht allein, sondern das sieht man ja auch bei den Leuten, die 20, 25 sind, die Bereitschaft, die Offenheit und die Freude vor allen Dingen daran, sich pflanzenbasiert zu ernähren, ist doch immens. Es gibt doch eher das Problem, dass wir, ich sag mal, etwas anders Aufgewachsenen manchmal gar nicht wissen, was soll ich vegan kochen? Ja? Soll ich eine Kartoffel neben eine Erbse legen und das ist vegan? Nein. Die vegane Ernährung ist, würde ich fast sagen, wesentlich vielfältiger, wesentlich geschmacksintensiver, wesentlich raffinierter und gleichzeitig einfacher als ein Gericht mit Fleisch. Weil wenn man erstmal die Grundprinzipien, die so einfach sind von der veganen Ernährung, ist es also ein kleines, innerhalb von 20 Minuten, halbe Stunde hat man ein so umfassendes mit 5 verschiedenen Geschmäckern angereichertes Gericht gekocht, das jeden aus den Schuhen haut.
Also ja, und ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf die Klugheit der Kinder. Also wenn man denen gute Ratschläge gibt oder ihnen irgendwie 5-6 Mal erklärt hat, mach's doch so oder probier doch das mal, dann kriegt man sozusagen in einem schwachen Moment ja auch sofort die Retourkutsche und kriegt gesagt, du wolltest doch weniger von dem essen, ist doch mehr von dem da. Also ja. Jetzt bist du ja eine sehr erfahrene Romanautorin. Wie war das denn? Es ist dein erstes Kochbuch, richtig?
Ja.
Wie war das? Wie war dieser Prozess? Wie anders ist das abgelaufen für dich?
Oh, das war sehr, sehr schön, weil ich einen ganzen Tag gekocht habe für das Kochbuch, weil ich wirklich wollte, dass die Rezepte einfach sind, dass sie sehr gut schmecken, dass sie Freude machen und dass sie im Grunde genommen immer mit mir assoziiert sind. Das heißt, sie kommen wirklich aus meiner Küche, sie kommen wirklich aus meinem Schreibprozess heraus. Es sind Gerichte, die ich koche, wenn ich an meinen Romanen schreibe. Und gleichzeitig habe ich natürlich immer auch noch etwas probiert, während ich gekocht habe. Und wenn ich meine Romane schreibe, ist es so, ich habe eine Stimme, der folge ich. Ich habe meine Protagonistin oder meinen Protagonisten und mit ihm reise ich durch die Geschichte. Das heißt, ich folge dem, was meiner Hauptfigur passiert. Und ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Während ich hier ja im Grunde genommen wesentlich stärker gestaltet habe. Das heißt, ich habe die Zutaten bereits gesehen und ich habe geguckt, wie kann ich sie zusammensetzen. Also es war es war eine andere Spannung, nämlich zu sehen, schmeckt es dann am Ende auch, was ich da mir vorgenommen habe.
Und dann gibt's ja auch noch eine andere Ebene, nämlich, dass da Fotos drin sind, dass da sich für Farben entschieden werden muss. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich kenne das so aus meinem Berufsleben, den Unterschied zwischen Radio machen und Fernsehen machen. Beim Radio machen laufe ich mit Mikrofon in der Tasche los und bin auf mich allein gestellt und kann und muss mich aber auch nur auf mich verlassen. Und wenn wir Fernsehstücke machen, dann sind wir zu dritt und dann muss das Zusammenspiel funktionieren und wenn da irgendwas nicht läuft, dann spürt man das halt auch gleich. Wie war das? Also da musstest du ja auch Leute in euer Leben lassen, so für die Fotos und so.
Ja, aber das war also eine sehr schöne Erfahrung, weil die Fotografin, die eben diese wunderschönen, wirklich wunderschönen und sehr teilweise auch privaten Fotos gemacht hat, sie kam rein und sie war im Grunde genommen gleich integriert und Familienmitglied. Also insofern war es eine sehr fröhliche, aber auch sehr ruhige Atmosphäre, in der diese Fotos gemacht wurden und unsere Kinder, die ja auch teilweise im Buch auftauchen, haben das sehr genossen, dass es mal etwas anders bei uns zu Hause war. Aber im Großen und Ganzen, das kennen aber alle, die Gäste empfangen. Ich habe sehr viel geputzt vorher.
Sehr gut.
Und ich fand es erstaunlich, wo es überall stauben kann.
Ah ja, das kenne ich aber. Jetzt hast du ja heute Geburtstag. Ist ja, oder? Kann man mal kurz klatschen. Ich finde, danke. Das gibt Karma-Punkte fürs sich auf die Bühne setzen, ja, am eigenen Geburtstag. Ist da ein bisschen Luft und Zeit, irgendwas Schönes zu kochen, oder wird das heute nicht möglich sein?
Heute wird das tatsächlich nicht sein, aber insofern ist es auch nicht ganz richtig. Ich habe vorgekocht. Tatsächlich laufen mein Mann, seitdem wir also uns jetzt vorrangig vegan ernähren, eben doch ständig mit Tellern draußen rum. Unsere Nachbarn kennen das schon, weil wir irgendwo doch Gefallen dran gefunden haben, eben das selbstgemachte Essen unterwegs zu essen. Und ich kann nur sagen, dass sich das lohnt. Gerade, also wir sind viel unterwegs und da zahlt sich das aus, mitgenommenes Essen zu essen.
Eine Frage habe ich noch. Mit welchem Missverständnis möchtest du aufräumen über die vegane Küche? Wo ist die unverstanden? Die ist groß, die Frage.
Ja, na, also als ich vor über 4 Jahren mit der veganen Ernährung angefangen habe, ist mir oft noch gesagt worden, oh, das ist aber exotisch, sich so zu ernähren. Und in dem exotisch steckt eigentlich, es ist kompliziert, beziehungsweise es ist langweilig oder es ist nicht lange durchhaltbar. Und ich muss sagen, das habe ich aber vorhin schon gesagt, dass die vegane Ernährung ja im Grunde genommen wirklich immer wieder eine Geschmacksexplosion gerade ist und eben nicht kompliziert ist. Aber was ich auch wichtig finde, dass man es nicht dogmatisch sehen muss, weil man hat dann das Gefühl, da ist so ein Gedanke dabei, wenn ich einmal gesagt habe, ich ernähre mich vegan, darf ich nie mit einem Bratwürstchen erwischt werden. Und ich finde, das ist nicht zutreffend, weil es ist, finde ich, eine Haltung, welche Beziehung habe ich zu mir und zu der Welt. Und ich habe auch nicht einen ganzen Tag gute Laune. Ich bin manchmal traurig, ich bin betrübt, ich bin manchmal kraftlos und manchmal habe ich mehr Kraft. Und ich finde, man darf nicht zu streng mit sich sein, sondern man darf durchaus auch das Würstchen essen und dann eben wieder zurückkehren.
Das sagt die Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange. Ihr erstes Kochbuch Relaxed Vegan, wie ich zurück zum Genuss fand, ist bei Dumont im Hardcover erschienen. 192 Seiten kosten 30 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.